Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Seit über 30 Jahren gibt es eBay. Etwas weniger, nämlich 27 Jahre sind es in Deutschland. Und irgendwie ist es kurios mit dieser Verkaufsplattform. Das war ja früher mal so der letzte Schrei im Onlinehandel, im Internet. Und mittlerweile wirkt das Ganze etwas angegraut. Am Anfang der Plattform ging es ja darum, dass jeder sozusagen die Modelleisenbahn aus seinem Keller an einen freudigen Interessenten verticken konnte. Es war also eine Plattform für Kleinhändler und für alle, die mal ihren Speicher aufräumen wollten. Hinzu kam noch dieses Element der Versteigerung, dieses 3-2-1 Mainz, das das Ganze für manche zu einer Art Spiel gemacht hat. Und zwar lange, bevor das Wort Gamification Einzug in die Start-up-Sprache gehalten hat. Berühmt wurde der Fall, als der ehemalige Golf des damaligen Papstes Benedikt XVI. Unter den digitalen Hammer kam. Doch so allmählich hat sich das System verändert. Es kamen immer mehr Profi-Händler auf die Plattform, die einfach Neuware verkauften. Und auch dieses Auktionsprinzip, mit dem man ja groß geworden ist, ging in den vergangenen Jahren eher zurück. Es wurde einfach immer mehr direkt verkauft. Das Problem: eBay wurde damit austauschbarer. Es kamen andere Handelsplattformen hinzu, wie Temu oder Shein aus China. Außerdem verkaufen auch immer mehr Hersteller direkt an ihre Kunden und umgehen damit mögliche Zwischenhändler. Und Amazon, tja, Amazon spielt ohnehin in einer völlig eigenen Liga. Trotz all dem ist eBay immer noch eine der größten Handelsplattformen in Deutschland und hat wirklich Millionen aktiver Nutzer. Um sich wieder von der Konkurrenz besser abzusetzen, versucht das Unternehmen jetzt stärker auf die alten Ideen zu setzen, also auf Auktionen und neuerdings auch auf ein Prinzip, das Live-Verkäufe mit Videoauftritten der Anbieter beinhaltet. Aber reicht das, um im Wettbewerb zu bestehen und wieder einen frischeren Eindruck auf die Kunden zu machen? Darüber habe ich mit Saskia Meyer-André gesprochen. Das ist die Deutschlandchefin von eBay. Sie hat eine ziemlich beeindruckende Vita. Sie hat in Oxford Mathematik studiert und in Bioinformatik promoviert. Jetzt weiß ich nicht, ob das die dringende Qualifikation ist, um eBay in Deutschland zu steuern, aber schaden tut es sicherlich nicht. Den Führungsposten hat Meyer-André seit 2,5 Jahren. Herzlich willkommen, Saskia Meyer-André, in unserem Podcast.
Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
Frau Meyer-André, wenn man den Namen eBay ausspricht, dann gibt es da so einen kuriosen Effekt für eine E-Commerce-Plattform. Man hat das Gefühl, das ist schon ein altes Unternehmen, also fast so eine Art Dinosaurier auf dem Markt. Sie haben über 30 Jahre jetzt global zumindest auf dem Buckel. In Deutschland ist es, glaube ich, nicht ganz so lange, aber doch eine beachtliche Zahl an Jahren, die sich da angesammelt hat. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wo findet so ein Unternehmen heute in dieser Fülle an Zahl von E-Commerce-Plattformen noch seinen Platz?
Ich würde eBay als Ikone bezeichnen. Wir sind 30 Jahre am Markt. Wir sind der zweitgrößte Online-Marktplatz in Deutschland. Und ja, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt als Marktplatz inhärent, fokussieren uns aber sehr auf die Bereiche, in denen wir eigentlich schon historisch immer sehr stark waren. Und das sind Bereiche wie Re-Commerce, das sind Bereiche wie einzigartige Ware, Sammelware und auch Bereiche, wo eine gewisse Leidenschaft mit sich bringt, zum Beispiel Autoteile und Zubehör. Ich glaube, wenn Sie mich fragen, was eBay wirklich ausmacht, ich sage immer, bei eBay findet man Sachen, die man liebt. Und das ist wirklich was ganz Einzigartiges. Jeden, den ich kenne, hat eine eBay-Geschichte, eine eBay-Story. Und das ist wirklich das, was uns ausmacht.
Gut, hier finden Sie Sachen, die man liebt. Das würde wahrscheinlich jede andere Plattform dann auch von sich behaupten, mit mehr oder weniger Berechtigung. Aber lassen Sie uns vielleicht doch mal diese einzelnen Punkte so ein bisschen durchgehen. Sachen Re-Commerce, also Produkte, die schon einmal gehandelt worden sind und jetzt wieder neu in den Handel kommen, mit anderen Worten, gebraucht war.
Ein bisschen breiter als das. Also unter Re-Commerce verstehen wir alles, was nicht neu ist. Das kann Gebrauchtware sein, das kann aber auch Auslaufware sein, das kann auch B-Ware sein. Also wirklich das ganze Sortiment von Ware, die halt nicht komplett neu ist. Und das ist ein sehr großer Bereich von uns. Der gebrauchte Teil ist bereits 40% unseres Umsatzes. Also eine sehr, sehr hohe Zahl. Und wenn ich dann noch die anderen Artikelzustände dazu nehme, wie zum Beispiel, wie gesagt, Auslaufware oder B-Ware, dann geht geht das schon auf 60-70% unseres Umsatzes hoch. Und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir wirklich diese in der Breite, auch in der Kategorienbreite, wirklich so tief in dieses Re-Commerce-Thema hineingehen.
Trotzdem spielen Sie ja in einem, sagen wir mal, Becken, in dem immer mehr Fische oder teilweise auch Haie rumschwimmen. Also Sie haben einfach eine größere Zahl an Konkurrenten. Auch wenn Sie eine besondere Art von Produkten anbieten, konkurrieren Sie ja trotzdem auch mit den großen chinesischen Plattformen, mit anderen amerikanischen Plattformen, die auch Produkte anbieten, nach denen die Leute einfach suchen. Also das Feld ist ja größer geworden.
Das ist ganz spannend. Ich sehe eigentlich unser Wettbewerbsumfeld anders, als wie Sie es gerade darstellen. Also so jemand wie ein Shein oder ein Temu sehen wir nicht wirklich als Wettbewerber, weil die einfach Fast-Commerce machen und wir machen halt eher Re-Commerce. Die Wettbewerber, die wir uns anschauen, sind oft welche, die sich halt auf bestimmte Bereiche fokussieren, die auch unsere Fokusbereiche sind. Ja, sei es in Autoteile und Zubehör, sei es in Live-Shopping, sei es in Uhren oder Luxushandtaschen. Also wir haben sehr viele Wettbewerber und das sind oft welche, die sich halt auf bestimmte Produktkategorien fokussieren. Das ist, glaube ich, das, was für uns dementsprechend so was ausmacht, dass wir einerseits diese Breite an Produktkategorien anbieten, aber trotzdem natürlich in jeder dieser Kategorien in der Tiefe auch kompetitiv sind.
Aber auch das bedeutet ja eine größere Konkurrenz. Also, dass Sie in Ihren Teilbereichen auch spezialisierte Konkurrenten wieder haben. Also, Sie haben jetzt, glaube ich, zweimal Autoteile und Zubehör erwähnt. Auch da gibt es ja Anbieter auf dem Markt, die in letzter Zeit sehr stark geworden sind, unter anderem auch einen deutschen Anbieter.
Absolut. Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Konkurrenz. Ich glaube, was mir wichtig war zu betonen, ist, dass sie halt ganz unterschiedlich ist, ja, in all diesen verschiedenen Bereichen, in denen wir aktiv sind.
Jetzt haben Sie mehrfach diesen emotionalen Aspekt angesprochen. Sie haben am Anfang gesagt, da findet man Produkte, die man liebt. Und das hat ja auch tatsächlich stark mit der Herkunft der Idee von eBay zu tun und mit den Slogans, die verwendet worden sind, aber auch mit diesem Gefühl, da wird was verkauft, was jemand anders schon mal gerne benutzt hat. Aber eigentlich hat es doch de facto diesen Charakter so ein bisschen verloren, weil das doch sehr stark professionalisiert worden ist. Also es ist ja nicht mehr so, dass irgendwie da der Kumpel seine Holzkiste verkauft, sondern das ist ja schon eine stark professionalisierte Plattform geworden, auf der mehr und mehr Händler eigentlich unterwegs sind.
Ich glaube, eBay hat eine sehr interessante Geschichte durchgemacht. Ne? Was Sie jetzt gerade ansprechen, dieser Ursprung von eBay, dieses 3-2-1, meins, das war halt was in den 90er Jahren oder Anfang 2000 halt sehr, das war die Ur-DNA von eBay. Sie haben recht, wenn man zwischenzeitlich sich die Jahre anschaut, gab es einen Teilbereich, wo eBay dann wirklich mehr auch in dieses B2C-Geschäft, auch in Neuware reingegangen ist. Ich glaube, was jetzt anders ist, dass wir wirklich seit einigen Jahren und jetzt sehr dediziert uns wieder zurück auf unseren Kern fokussieren. Ja, also auch wenn Sie sich die Bereiche anschauen, wo wir unsere Investitionen hinein fokussieren. Das sind all diese Bereiche, die wirklich unser Ursprung sind. Das ist das Thema Re-Commerce, das ist das Thema Sammelware. Das sind ganz neue, innovative Themen wie Live-Shopping, die ja auch wieder genau in diese Bereiche einzigartige Ware, Communities mit reingehen. Das heißt, ja, historisch gesehen über die Jahre hinweg haben wir da mal ein paar Umwege gemacht, aber jetzt sind wir wieder sehr stark zu unserem Kern zurückgegangen, weil zu Ihrer ursprünglichen Frage, das ist, glaube ich, das, was eBay wirklich ausmacht.
Das heißt aber auch, Sie haben darin auch ein Problem erkannt oder vielmehr, Sie haben das Gefühl gehabt, da muss wieder sozusagen so ein Kern der Marke stärker hervortreten.
Absolut. Jeder Player muss sich immer überlegen, wie differenziert man sich im Markt. Und wir haben uns dann entschlossen, genau auf die Bereiche zu fokussieren, in denen wir unsere Stärke sehen und in denen wir auch wirklich Differenzierungspotenzial haben. Ja, all diese Bereiche sind ja Bereiche, in denen Themen, in den Sortimentsbreite, in den Händlernetzwerk, in denen das Thema Vertrauen auch sehr riesig ist, in dem das Thema Leidenschaft wichtig ist. Ja, das sind alles Aspekte, die eBay schon historisch sehr gut konnte und die wir jetzt quasi immer weiter über die Jahre hinweg auch ausgebaut haben.
3-2-1 Mainz, das hatte ja auch immer diesen Auktionscharakter da drin, der ja was Spielerisches hat. Also Es gibt ja Leute, die gehen auf Auktionen, nicht weil sie unbedingt jetzt so wahnsinnig interessiert sind an den Produkten, das vielleicht auch, sondern weil sie eben auch diesen Nervenkitzel haben wollen und dieses Spiel. Auch das ist ja so ein bisschen in den Hintergrund getreten und jetzt wollen sie das wieder stärker herausholen. Wie?
Auktionen sind ein ganz wesentlicher Teil von eBay, auch wieder von den Nullerjahren an. Ne? Und wie Sie sagen, das ist, glaube ich, das hat was Spielerisches, das hat was Leidenschaftliches. Das macht derzeit bei uns auf der Plattform nur 20% aus.
Aber früher war es mehr, oder?
Früher war es mehr. Mhm. Aber wenn man sich jetzt auf bestimmte Produktkategorien fokussiert, ist es da wieder sehr anders. Ja, wenn ich mir da zum Beispiel wieder Sammelware anschaue, also gerade Produkte, die keinen inhärenten Wert haben, wo die Nachfrage fast schon den Wert diktiert, ja, für solche Produkte ist natürlich dann Auktion das perfekte Tool. Und das, was Sie jetzt ansprechen, dass wir jetzt sehr groß mit der 321 Live-Kampagne rausgegangen sind, wo wir jetzt wirklich Auktionen nochmal neu entdecken, ist in dem Thema Live-Shopping. Das ist was wir jetzt Ende November in Deutschland gelauncht haben, wo man quasi live in verschiedenen Produktkategorien mitbieten kann. Und da fangen ganz viele Produkte und auch wirklich extrem hochwertige Produkte bei einem Euro an. Wir haben letztens eine Audemars Piguet-Uhr für 93.000 Euro verkauft, die bei einem Euro angefangen hat. Das ist ein Nervenkitzel, das ist schwer zu matchen.
Das ging ja wahrscheinlich dann schnell hoch auf die.
Das ging sehr schnell hoch. Ich habe mich einmal sogar verboten und dann bin ich froh gewesen, dass jemand anders noch drüber geboten hat. Das war ein sehr rasantes Spiel.
Für alle, die das noch nicht kennen oder noch nicht selbst gemacht haben, wie sieht es aus, dieses Live-Shopping? Also wie funktioniert das?
Ich beschreibe Live-Shopping immer ein bisschen wie QVC auf LSD. Also man geht in die App und macht da quasi das eBay Live, die eBay Live App in unserer App auf. Und da sehe ich verschiedene Streams. Das ist wie ein Fernsehprogramm. Ja, ich sehe ein Fernsehprogramm nach verschiedenen Kategorien sortiert. Ich kann mich entweder bei Münzen einwählen oder bei Luxushandtaschen, bei Sneakern. Und dann gehe ich quasi in einen Stream rein und der ist von einem Händler oder einer Händlerin, wird der gerade gestreamt, meistens aus deren Studio oder Warehouse oder Office heraus. Und die verkaufen dann live Produkte. Das heißt, ich kann mir die Produkte anschauen, die zeigen die in der Kamera. Ich kann auch in einer Maske kann ich quasi eintippen und Fragen stellen. Kann ich bitte mal die Handtasche von innen sehen? Wie sieht das Innenfutter aus? Zeig mir mal die Münze von unten. Der Händler liest es dann, kann dann quasi verbal darauf reagieren. Und ich kann auch natürlich in diesem Interface, wo ich quasi reinschreibe, kann ich auch mit anderen Mitgliedern aus der Community interagieren. Und dann fangen diese Produkte, wir haben da auch Produkte, die quasi mit Festpreis sind, aber die allermeisten Produkte sind per Auktion und die meisten fangen auch bei einem Euro an. Und dann geht's los. Und es ist unglaublich toll, in so einem Stream mit drin zu sein, weil dieses Gefühl, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Mitfiebern, diese Spannung, das ist wirklich sehr ansteckend da.
Und nehmen Sie da Einfluss auf die Art, wie da präsentiert wird? Weil das ist ja letzten Endes dann auch Teil sozusagen ihres Auftritts und wenn die Händler da, ich meine, also QVC finde ich hat ja auch manchmal so ein bisschen was Weirdes irgendwie.
Ich glaube, also uns ist wichtig, dass Authentizität damit mitspielen. Das sind halt echte Händler, die echte Leidenschaft und Expertise für ihre Produkte haben. Natürlich geben wir denen vorher ein Training und ein Coaching und stellen auch sicher, dass die gute Händler sind. Das sind ja auch oft Händler, die schon lange bei eBay sind. Das sind vertraute Händler. Und trotzdem gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Streams. Also ich bringe da immer die Parallele, wenn ich jetzt einkaufen gehe auf dem Kudamm und in verschiedene Läden reingehe, dann erwarte ich ja auch verschiedene Arten von Verkäufer. Ja, und wenn ich in einen Laden reingehe, der mir gebrauchte Smartphones verkauft, dann erwarte ich dann anderen Verkäufer als in einem Vintage-Laden, wo ich vielleicht eine Louis Vuitton-Handtasche verkaufe. Und genau so divers sind auch die Händler und die Streams, die bei uns auf der Plattform streamen, weil das halt alles Händler sind, die wirklich eine Expertise in ihren Waren haben und einen Enthusiasmus und eine Leidenschaft und auch eine Kompetenz.
Es gibt eigentlich keine Podcast-Folge, in der wir hier nicht über den großen Elefanten im Raum sprechen, künstliche Intelligenz, was das für die Unternehmen bedeutet, gerade auch für Handelsplattformen. Wir haben da in den letzten Folgen auch schon häufiger das Thema gehabt. Man stellt sich ja so ein bisschen die Frage, ob nicht diese ganze Vermittlerstufe sozusagen dadurch in Gefahr gerät und damit auch Sie. Wenn über künstliche Intelligenz, über Anfragen, die ich einfach im Internet formulieren kann und auf die ich Antworten bekomme, sehr viel schneller der Kontakt eigentlich hergestellt werden kann zwischen Kunde und Kundin und dem Händler. Inwieweit ist das eine Bedrohung für Sie?
Ich glaube, das ist genau die richtige Frage. Ich glaube, das Thema Kundenschnittstelle wird immer, immer wichtiger in Zeiten von KI. Und ich bin fest davon überzeugt, dass für die Ware, die wir vertreten, ja, für die Themen Leidenschaft, für die Themen einzigartige Ware, man da sehr viel resilienter aufgestellt ist als für Neuware zum Beispiel. Ja, ich glaube auch, dass die Menschen einerseits natürlich die Effizienz von KI gut finden. Ja, wenn ich jetzt irgendwie Druckerpatronen kaufen möchte, super, dann kann ich das ja einfach per Agentic Commerce, per KI-Agenten bestellen. Aber bei Themen, für die ich mich interessiere, ja, da will ich das vielleicht nicht outsourcen. Da möchte ich trotzdem selber suchen, selber erleben, selber erfahren. Und deshalb sind die Bereiche, in die wir rein investieren, auch diejenigen, die ich glaube, in Zukunft resilienter sein werden gegenüber KI. Und auch die Formate, also sowas wie Live-Shopping ist ja fast schon der Gegenpol zu KI, ja, weil da geht es ja halt um.
Es sei denn, das ist auch wieder mit KI produziert.
Ja, aber ich glaube, auch wieder in den Kategorien, in denen wir unterwegs sind, ich möchte nicht von einem, ich möchte doch von dem etwas nerdigen Typen mit der Baseballmütze, möchte ich doch gerne über die Sammelkarten hören. Ich möchte nicht von einem KI-Bot erklärt bekommen, das ist jetzt irgendwie die tollste, neueste Pokémon-Karte sind. Das sind ja gerade diese menschlichen Interaktionen, die so relevant sind. Das heißt, ja, das Thema KI und Agentic Commerce, ich glaube, jeder Retailer-Händler, der sich nicht darüber Gedanken macht, der schläft. Ich glaube nur, dass wir uns natürlich damit beschäftigen, aber auch durch unsere strategischen Entscheidungen uns genau in solche Bereiche rein zu investieren, die halt mit Menschen, mit Expertise, mit Vertrauen, mit Leidenschaft zu tun haben, mit einzigartiger Ware, dass wir da sehr gut aufgestellt sind.
Was bedeutet das denn? Sie beschäftigen sich damit. Also wie versuchen Sie darauf zu reagieren, auf diese Entwicklung, die ja eigentlich gerade die komplette Wirtschaft durchrollt? Also was ist sozusagen Ihre Reaktion?
Na, also einerseits muss man natürlich, also KI ist ja ein Riesenfeld. Natürlich ja. Nutzen wir einerseits KI sehr als eigenes Unternehmen, wie jedes andere Unternehmen auch. Mhm. Ja, sei es, um unsere internen Prozesse zu optimieren, sei es, um bessere Kundenerlebnisse zu schaffen. Wir haben ein ganz tolles KI-generiertes Listing-Tool primär für Privatverkäufer, aber auch für geschäftliche Verkäufer, mit denen ich quasi einfach nur ein Foto mache und das leitet mich dann durch und sage, ob ich das noch einmal von hinten fotografieren und bitte noch hier auf dieses Feature. Und dann ist das komplette Listing automatisch erstellt. Das ist ein totaler Gamechanger. Also wir sehen einen massiven Anwachs an Listings, die Leute kreieren, weil dieses Tool das so einfach macht. Ja, das sind natürlich alles Elemente, die wir selber nutzen im Marketing. Du kannst dich ganz anderes Personalisieren machen durch KI. Also das ist, glaube ich, alles gesetzt und das machen ganz viele Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Diese Frage, die Sie mir jetzt gerade gestellt haben bezüglich der Gefahr und wie wir darauf reagieren, das ist wirklich durch unsere strategische Ausrichtung. Wir haben einzigartige Ware. Das heißt, ich sehe da auch nicht dieses Prisoner's Dilemma, dieses Gefängnis-Dilemma, das glaube ich, wenn man Neuware hat, irgendwann wird der Erste, der Neuware verkauft, die Schranken öffnen und dann fängt halt der Preis- und Suchkampf über Agentic Commerce an. Bei einzigartiger Ware kann man das quasi dann dementsprechend anders gestalten?
Ich glaube, das müssen Sie noch mal ganz kurz erklären. Was meinen Sie jetzt mit dem Beginn des einen Unternehmens mit Neuware, das sozusagen die Schleusen öffnet? Können Sie das noch mal kurz erklären?
Gerne. Also Sie haben ja quasi gesagt, was ist die Gefahr von Agentic Commerce? Ja, ich perspektivisch, und man weiß nicht, wann das kommt, aber dass irgendwann Routinekäufer, ich nehme mal Druckerpatronen, dass da irgendwann nicht nur die Suche, sondern auch der Preisvergleich und dann final auch der Kauf auf Agentic Commerce auswandert und dementsprechend die Kundenschnittstelle nicht mehr bei den Händlern oder bei den Retailern bleibt, das ist, glaube ich, eine Zukunftsvision, die nicht so weit weg ist. Mhm. Und wenn das passiert, dann verlieren natürlich die Unternehmen ihre Kundenschnittstelle, die diese Druckerpatronen zum Beispiel jetzt verkaufen. Und Unternehmen, die halt in anderen Produktkategorien unterwegs sind, werden sehr viel resilienter sein, weil da die Vergleichbarkeit dann nicht da ist.
Und Sie sagen sozusagen, weil Sie auf Ihrer Plattform so einzigartige Produkte haben, sind Sie nicht so anfällig als Unternehmen für eine solche Entwicklung, für solchen Agentic Commerce. Das ist das Argument.
Ich glaube, Unternehmen, die einen Grund haben, weshalb Kunden zu ihnen kommen. Und dieser Grund kann einzigartige Ware sein, dieser Grund kann eine emotionale Leidenschaft sein, der kann Community sein, der kann Erlebnis sein, wie sowas wie Live-Shopping bietet. Das sind alles Themen, die ein Unternehmen resilient machen gegenüber Agentic Commerce.
Jetzt sind wir hier in Deutschland im Moment nicht so ganz in einem luftleeren Umfeld, wenn man so will, sondern wir haben Jahre der Stagnation hinter uns, der wirtschaftlichen Stagnation. Es kommt noch immer nicht so richtig in Schwung. Wir werden sehen, wie sich das nächstes Jahr auswirkt. Was bedeutet das für ein Unternehmen wie das Ihre? Weil Einkaufen, gerade so ein Spaß-Einkaufen, was Sie da propagieren, ist ja auch wieder was, das macht man, wenn es einem gut geht und wenn man das Gefühl hat, man kann sich das leisten und nicht, wenn man irgendwie hört, der Autohersteller hat gerade wieder 8.000 Stellen gestrichen.
Die makroökonomische Situation ist was wir natürlich auch spüren. Ich glaube, auch da in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, Re-Commerce ist zum Beispiel nach Corona einer der sehr wenigen Bereiche gewesen, die kontinuierlich gewachsen ist. Ja, auch obwohl der ganze andere Online-Commerce quasi sehr unter Druck war. Das heißt, auch Sammelkarten ist ein Bereich, der durch die Decke geht, auch global durch die Decke geht. Das heißt, da sehen wir eine stärkere Resilienz als in anderen Bereichen. Aber natürlich merken wir das auch als Plattform.
Wenn Sie Sammelkarten sagen, dann ist so von Sportsammelkarten die Rede.
Sport, Pokémon sehr viel in Deutschland. Mhm. In den USA sehr viel Sportsammelkarten, hier in Deutschland sehr viel Pokémon-Karten. Das ist ein Bereich, wenn Sie sich da die Wachstumszahlen anschauen, das ist unglaublich. Ja? Und deshalb Ihre These, dass die Leute nicht so viel Geld für solche Leidenschaftsthemen ausgeben, das sehen wir nicht bei uns in den Daten. Ich glaube, die Leute, die gönnen sich trotzdem was. Ich glaube, eher solche größeren Einkäufe wie ein Sofa, das wird, glaube ich, derzeit eher verschoben. Wir sehen ja auch, dass die Leute trotzdem noch essen gehen, trotzdem noch Erlebnisse haben wollen.
Wie ist denn die Entwicklung von eBay in Deutschland? Ich glaube, Zahlen sagen Sie, glaube ich, nicht bezogen auf Deutschland, aber vielleicht können Sie trotzdem ein bisschen uns ein Gefühl geben, wie sich das Geschäft entwickelt.
All die Bereiche, in die wir rein investieren, wachsen sehr gut. Ja, wie gesagt, das Thema Recommerce wächst sehr stark. Autoteile und Zubehör sind wir jetzt schon die Nummer 1 im Markt. Da wachsen wir auch. Ich hatte eben Sammelkarten, Sammelteile erwähnt. Das ist auch ein sehr stark wachsender Bereich. Zu Live zum Beispiel kann ich was sagen. Da haben wir im...
Was wir erst vor kurzem gestartet haben.
Aber als ein Beispiel, was wir auch für eine Growth Engine sein können. Wir haben im November gelauncht und hatten, glaube ich, im März unseren ersten Live-Tag, ja, wie so ein Aktionstag, wo wir ganz viel auf der Plattform gemacht haben und haben da an einem Tag über 1 Million Euro Umsatz gemacht, Außenumsatz. Und das war quasi noch relativ in den Anfangsschuhen. Von daher, wir haben da sehr viele Wachstumshebel, an denen wir derzeit ziehen. Haben natürlich auch eine sehr große Basis. Wir haben 18 Millionen Kunden hier in Deutschland, mit denen wir gemeinsam, ja, uns freuen, in die Zukunft zu gehen.
Sie hatten ja jetzt schon ein paar typische Produkte erwähnt, Autoteile, Sammelkarten. Was ist denn so typisch für den deutschen Markt bei eBay? Lässt sich da sowas Besonderes sehen? Sie können das ja ganz gut vergleichen. Vielleicht Sie haben im Ausland studiert, haben auch andere Märkte sicherlich kennengelernt. Also gibt es da so Besonderheiten für den deutschen Markt?
Also unsere globalen Stärken sind auch in Deutschland sehr stark reflektiert. Ich glaube, wo ich bei uns in Deutschland einen Spike sehe, ist Gebrauchte und auch B-Ware im Elektronikbereich. Da ist eBay Deutschland wirklich enorm stark, ja, auch weil ich eben erwähnt habe, dass wir da wirklich sehr diese komplette Breite abdecken, Auslaufartikel, B-Ware, auch wenn wir mit unseren Händlern sprechen, das ist das, wo die sagen, da ist wirklich auch eBay einzigartig als Kanal in Deutschland, auch gegenüber anderen, für den Vertrieb von solcher Ware.
Also da reden wir von Computern oder Stereoanlagen
da,
oder?
Da reden wir von Mobiltelefonen, da reden wir von einem Dyson-Föhn, da reden wir von einem Akkuschrauber, also alles, was quasi alles mit einer Steckdose wahrscheinlich, breit gesagt, oder alles Elektronische. Da quasi B-Ware, Auslaufartikel, wo man halt auf fast, also eigentlich top neue Qualität, vielleicht ist die Box so ein bisschen angeditscht, kann ich halt trotzdem dann einen unglaublichen Preis kriegen, den ich sonst nicht erzielen kann.
Sie haben ja vor ein paar Jahren auch schon so ein bisschen mit der Gebührenstruktur oder der Preisstruktur reagiert. Ich glaube, 2023 war das. Ist das was, wo Sie nach wie vor dran arbeiten, also wo Sie auch versuchen, so ein bisschen das auszutarieren?
2023 haben wir Privatverkauf, quasi gratis, kostenlos verkaufen für Privatverkäufer. Das war ein sehr strategisches Investment, was wir gemacht haben. Privatverkäufer sind unsere stärksten Käufer. Das war ein Rieseninvest. Ne? Das war also Privatverkauf ist ungefähr 20% unserer Plattform und wir haben effektiv auf diese 20% einen kompletten Margenverzicht gemacht. Das ist schon echt ein Investment, was ein Unternehmen macht. Das war aber eins, wo wir sehr stark dran geglaubt haben, was sich auch befürwortet hat, nämlich, dass die, also erstmal indem du gratis verkaufen machst, kurbelst du den Verkauf massiv an. Ja, weil die Leute einfach dann, weil du komplett die Hürde wegnimmst, dass Menschen bei dir verkaufen. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Influx an neuen Verkäufern und Verkäuferinnen gesehen oder an bestehenden Verkäufern und Verkäufern, die dann mehr verkauft haben. Und die Wette ist, dass diese Menschen, die bei dir verkaufen, auch mehr kaufen. Das ist was wir auch sehen. Die kaufen ungefähr 2 bis 3 Mal so viel und die kaufen dann natürlich auch Ware, die von unseren geschäftlichen Händlern kommen. Das heißt, das Investment war ein sehr strategisches, effektiv. Es ist ein Marketing-Invest, in dem du sagst, ich kriege mehr Verkäufer auf die Plattform und dementsprechend auch mehr Käufer.
Da ging es aber nur um Privatverkäufer.
Das war 2023 war Privatverkäufer. Und ansonsten schauen wir uns natürlich immer unsere Gebührenstrukturen an. Wir haben jetzt gerade vor kurzem zum Beispiel auf nicht neuer Ware in bestimmten Kategorien, primär in diesem Elektronik- und Heimwerkerbereich, haben wir 5% flat Kommission gemacht, was super kompetitiv ist im Markt und auch ein ganz klares Zeichen nach außen, dass wir in diese Bereiche rein investieren, dass wir in diese ganzen Bereiche nicht neue Ware, inklusive B-Ware, Auslaufware, ist alles nur auf 5%. Und das ist auch was, was wirklich als Signal in den Markt senden, dass wir hier voll hinterstehen.
Weil ich mich gefragt habe bei diesen Privatverkäufern, ob da nicht auch so ein bisschen die Gefahr besteht, dass man dann eben den den Anreize dazu liefert, sich eben als Privatverkäufer auszugeben, wenn man eigentlich doch ein professioneller Verkäufer ist.
Da haben wir einen sehr guten Blick drauf. Das können wir sehr gut rausfinden, wer das macht. Natürlich ist das eine Incentivierung und das ist auch eine Frage, die immer wieder von unseren geschäftlichen Händlern kommt. Aber das ist was, wo wir sehr, sehr drauf schauen und immer wieder quasi algorithmisch und nach verschiedenen Kennzahlen gucken, wer versteckt sich da, und dann können wir das sehr gut unterbinden.
Wir haben heute viel über Live-Commerce auch bei Ihnen gesprochen. Das letzte, was Sie beobachtet haben, was verkauft worden ist, was war das für ein Produkt?
Eine Lego-Figur von Friedrich Merz.
Oh,
ja,
die ganz, gibt es.
Die haben wir,
die ist von jemandem gestaltet worden wahrscheinlich.
Das war ganz witzig. Wir hatten ein Event quasi im Bundestag und dann danach ein Event, wo verschiedene Journalisten und Politiker daran teilgenommen haben. Und um denen live beizubringen oder ja vorzuführen, haben wir verschiedene Lego-Figuren von Politikern machen lassen. Und tatsächlich ist Friedrich Merz, alles bei 1 Euro angefangen, Friedrich Merz ist für 49 Euro gegangen.
Okay, gut. Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Das lassen wir einfach im Raum stehen.
Genau. Ich würde Sie gerne zum Abschluss noch fragen. Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrer Freizeit gerne Escape Games spielen. Das sind ja diese Spiele, wo man in einem Raum, glaube ich, mehr oder weniger eingeschlossen ist. Da muss man über Rätsel lösen und Schlüssel finden und so weiter irgendwie den Weg aus diesem Raum rausfinden, richtig?
Genau.
Ja, und das machen Sie wie häufig und warum
mache ich das? Mache ich mit intensiver Leidenschaft. Das einmal alle 2 Monate vielleicht, dann auch oft mit meinen Kindern oder mit einer Freundin. Ich finde es total spannend. Ich von klein auf habe ich Rätsellieben gelöst und vor allem sind viele von diesen Räumen auch noch unglaublich toll gestaltet. Das heißt, man sinkt wirklich für eine Stunde lang in eine komplett andere Welt, muss auch im Team arbeiten, du kannst die Sachen nicht alleine lösen. Und ich finde, nichts entspannt einen mehr, als eine Stunde komplett in diesen Escape-Game-Tunnel reinzugehen. Ich kann es nur empfehlen, wenn Sie es noch nicht probiert haben.
Okay, das, so sieht man das wahrscheinlich als promovierte Mathematiker, wenn man die Rätsel lösen muss vor Ort. Ganz herzlichen Dank, Saskia Meyer-André.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Ich fand ja immer ganz beeindruckend, wenn ich von Freunden gehört habe, dass sie den halben Hausstand auf eBay verticken. Ich selbst habe immer eher so zu den passiven Nutzern gehört. Ich habe also, wenn überhaupt, dann selbst was gekauft. Und Versteigerungen finde ich etwas, das zwar faszinierend zum Zuschauen ist, aber ich würde selbst eher ungern daran teilnehmen. Vielleicht fehlt mir einfach das Zockergehen, das ja irgendwie auch dazu gehört. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Den redaktionellen Schnitt dieser Folge hat Lucille Garnier übernommen und um die Schlussproduktion hat sich wieder Andolin Sonnen gekümmert. Bleiben Sie handlungsfähig und seien Sie doch bitte wieder dabei, wenn der nächste Kapitalwirtschaftspodcast erscheint. Überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin wünsche ich, Nils Kreimeier, Ihnen alles Gute und sage Tschüss.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.